Der US-Dollar, der schmiert ja momentan ab, wenn man Gewinne mitnehmen möchte, wenn man Bitcoin-Kryptowährung verkaufen möchte. In welchen Stablecoin geht man überhaupt? Gibt es Alternativen zum US-Dollar? Gibt es den Schweizer Franken, den Euro? Sind die überhaupt liquide? Wie sieht dieser Markt überhaupt aus? Das werden wir heute uns gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen, Johannes, bei uns.
Danke für die Einladung, Marc.
Ich bin sehr gespannt. Du hast ja schon im Vorgespräch ein paar Dinge erwähnt, wo ich gesagt habe, ja, da haben wir, glaube ich, genügend Stoff darüber zu sprechen. Du bist ja hier auch für Frankencoin, für das Projekt unter anderem. Aber ich würde mal sagen, gib uns den Zuschauern mal zwei, drei Inputs mit. Wer bist du? Was hast du so gemacht? Was macht ihr heute? Was machst du heute?
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, nochmal besten Dank, dass ich hier sein darf heute, Marc. Mein Name ist Johannes, ich bin der Managing Director von der Frankencoin Association. Wir kommen noch drauf, was das genau bedeutet. Ich bin schon ein Weilchen in der ganzen Blockchain/Crypto/Web3-Welt unterwegs, hatte meine ersten Schritte hier 2017 gemacht. Eigentlich schon vorher, aber das ist nochmal ein anderes Thema. 2017 mit Swisscom Blockchain, vielleicht die einen oder anderen, die schon länger dabei sind, erinnern sich hier an den ersten ICO-Hype. Das ist faktisch so diese erste Welle, wo man versucht hat, sage ich mal, dezentrale Geschäftsmodelle zu bauen, komplett dezentrale. Ich war immer sehr skeptisch, bin es heute noch. Ich glaube, Blockchain ist eine super coole Technologie, kann für viel genutzt werden, aber für viel halt auch nicht und braucht nicht überall. Aber ja, wurde dann faktisch damit reingezogen und not looking back und bin dann von Swisscom weg. 2019 und durfte ein ganz kleines Projekt joinen damals namens L1 Digital in Zürich. Das war eine Investment Fund oder ein Investment Fund gestartet von zwei Hedgefund-Pionieren, die die Digital Asset Welt und Bitcoin für sich entdeckt hatten und war da wirklich dabei, eigentlich fast von Anfang an und durfte das Projekt aufbauen, war da 4 Jahre, habe alles gesehen, die Crashes 2020 mit Covid, die Risiken, die gigantischen Risiken, die auch drin stecken, beim Operational, also alles, was schief gehen kann, geht schief, ja, aber schlussendlich war das eine große Erfolgsstory und ich war da eben für 4 Jahre und habe dann mich selbstständig gemacht und bin seit da eigentlich unterwegs, auch im Investmentbereich mit dem Family Office. Und seit letztem Jahr habe ich mich zusammengeschlossen mit einem der Pioniere in der Schweiz. Für die von euch, die die Schweiz ein bisschen kennen, haben sicher schon von Lucius Meiser gehört. Ja, Lucius ist eine ganz, 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 ganz große Persönlichkeit.
Ist unter anderem auch mit dem ganzen Thema Schweizer Nationalbank. Genau. Da kennen ihn ja viele auch, oder?
Genau,
wo das
genau.
Thema extrem pusht, dass die Nationalbank Bitcoin kauft.
Oder? Ja, genau. Er ist die Person, da gibt es viele Videos von. Ich glaube, das diesjährige ging viral. Wenn man Aktionär ist der Schweizer Nationalbank, kann man Fragen stellen. Und Lucius geht da jedes Jahr hin und rechnet vor, was passiert wäre, wenn die Nationalbank einen ganz, ganz kleinen Teil ihrer Assets in Bitcoin gesteckt hätte. Mhm. Und die Nummern sprechen für sich selbst. er ist mit dahinter bei der Bitcoin-Initiative, war lange Chairman von Bitcoin Swiss, früher Investor bei Bitcoin und bei Ethereum. Er ist der Gründer der Bitcoin Association und er hat, wie man das halt so macht, wenn man wirklich interessiert ist als Computer Scientist, hat er ein Doktorat gemacht in Financial Economics an der Uni Zürich und hat sich da über 4 Jahre hinweg eigentlich überlegt, wie kann man einen dezentralen, richtig dezentralen Stablecoin für die Schweiz bauen. Und das ist der Frankencoin. Und das ist ein super spannendes Projekt und ich bin extrem happy, hier auch Teil von sein zu dürfen und diesen Frankencoin zu skalieren und schlussendlich, wie ich mich sehe, ich verkaufe den Schweizer Franken in der Kryptowelt. Und als Schweizer hier aufgewachsen und sehr stark verbunden auch mit der Schweizer Kultur, ist das natürlich etwas, was mir sehr liegt und was ich super spannend finde, diese zwei Themen so zusammenzubringen.
Mhm. Also das heißt, du bist so aus dieser 2017er Welt gekommen, über verschiedene Stationen jetzt beim Frankencoin gelandet.
Genau.
Wie schaut denn das Team momentan aus? Wie ist diese Firma? Wie kommen dann noch auf die Inhalte etc.? Aber wie seid ihr einfach mal so grob aufgestellt?
Frankencoin ist klein. Also Frankencoin selbst ist komplett dezentral.
Mhm. Ihr seid ja ein kleines Team, glaube ich, letztes Jahr gestartet oder so.
Genau, offiziell. Aber das ist nicht Frankencoin, das ist die Association. Das heißt, okay, wie es aufgebaut ist. Frankencoin selbst ist ein komplett dezentrales Projekt, ja. Mhm. Da hat niemand die Kontrolle darüber. Es gibt einen sogenannten Governance Token, den FPS. Mhm. Damit kann man Sachen beeinflussen. Und es gibt die Frankencoin Association. Und die Frankencoin Association, die ist eine separate Entity, die kontrolliert den Frankencoin nicht. Sie hat zwar FPS, nutzt die aber auch nicht. Das heißt, die hat gar keinen Governance-Einfluss, sondern die ist einfach dafür da, den Frankencoin weiterzuentwickeln. Das heißt verschiedene Sachen. Wir haben ein kleines Team, es sind 5 Leute. Und also primär eigentlich Entwickler, wenn man so will. Das ist eine technische Entwicklung. Also gestern wurde gerade ein ganz, ganz großer, und vielleicht kommen wir da noch drauf. Ich weiß, viele Leute sind relativ skeptisch oder was andere Blockchains als Bitcoin anbelangt. Für mich, ich bin tech-neutral, ich sage, was funktioniert, funktioniert, ja. Jetzt das Beispiel von gestern, oder wir sind jetzt komplett Multi-Chain-fähig. Mhm. Das heißt, Frankencoin ist nicht ein Ethereum-Projekt. Frankencoin ist einfach ein Stablecoin und wir glauben daran, der soll überall, wo es sein kann und auch technisch Sinn macht und sicher ist, ganz wichtig, verfügbar sein als dieses Asset, als diesen Schweizer Franken on-chain. Mhm. Das ist eigentlich die Value Prop, mhm, von Frankencoin. Und das ist, was die Association macht, ja. Das sind viele Entwickler, das bin ich, der eigentlich das Ganze ein bisschen von der Growth-Seite auch pusht, der rausgeht. Wir kriegen aber auch kein Geld vom System. Ja? Wir sind komplett separat finanziert, das ist wirklich alles at arm's length. Und der Frankencoin selbst, wenn die Association weg wäre, nicht mehr existieren würde, würde das den Frankencoin nicht interessieren. Mhm. Das System ist in sich stabil, geschlossen, funktioniert.
Wir bekommen so viele Fragen. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen bündeln. Wo beginnen wir überhaupt? Also als erstes, ihr seht einfach eine gewisse Marktlücke in dieser Kryptowelt, oder? Dass es einen Stablecoin braucht, der 1:1 wie der Wert hat wie der Franken. Correct. Schweizer Franken. Also das heißt, Klassiker, den die meisten Leute ja kennen, USDC, mhm, Tether, die zwei größten, genau, bekanntesten, den nutzen die meisten. Und da sind auch die meisten wahrscheinlich dann jeweils operativ unterwegs. Und jetzt haben wir genau ein Problem. Mhm. Der US-Dollar schmiert ab. Mhm. Leute, die vielleicht vielleicht ein bisschen Bitcoin verkauft haben oder andere Kryptowährungen auf diesem Niveau, ja, wo geht man hin?
Ja.
Entweder aufs Bankkonto zurück oder man bleibt in einem Stablecoin. Gerade, wir haben auch vorher kurz darüber gesprochen, zum Beispiel Österreich, wenn du in den Stablecoin gehst, ist steuertechnisch interessant. Frankreich anscheinend auch, wusste ich nicht. Wir haben jetzt mittlerweile eine Kundin aus Frankreich, deshalb weiß ich es. Mhm. Und warum glaubt ihr, dass es wirklich einen Schweizer Franken Stablecoin braucht?
Naja, das ist nicht unsere Erfindung. Weißt du, let's take a step back, ja. Du sagst jetzt, der Dollar schmiert ab. Das ist nichts Neues. Der Dollar schmiert seit 60 Jahren ab. Also also einer meiner Slogans, mit denen ich hier rumrenne, ist so, we're up 240%. Ja? Der Franken hat gegenüber dem Dollar 240% Performance hingelegt in den letzten 40 Jahren.
240%?
Ja.
Wie die letzten 40 Jahre?
Ja.
Also der Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken um 240%
80%
Value verloren. Also
80%.
Sorry, ja, ist genau. In die andere Richtung.
Genau. Seit 2025 wow. 15%. Also dieses Jahr alleine hat, das glaube ich ein bisschen weniger, aber war, weil es war diese Spike, den wir hatten. Also das ist nicht kleine Zahlen. Und in der TradFi, in der traditionellen Welt, ist das nichts Neues. Also wenn du den Franken anschaust als FX-Volumes beispielsweise, oder auch als eine ganz interessante Zahl, die ich immer mag, ist so dieses Verhältnis zwischen M2, das ist die Geldmenge, mhm, also eine Definition der Geldmenge, und dem GDP, also dem Bruttosozialprodukt, ist der Franken gegenüber dem Dollar doppelt so wichtig als Store of Value. Und der Dollar selbst ist ja schon ein Store of Value.
Also das heißt, GDP jetzt auf die Schweiz bezogen.
Genau, also wenn du faktisch die Geldmenge vom Franken gegenüber dem GDP der Schweiz, also die Wirtschaftsgröße der Schweiz, verglichen mit dem US-Dollar und der GDP von US, ist doppelt so groß. Das ist so eine Verhältnis, wo man sagt, okay, wie viel Geld wird gehalten? Also nicht im Umlauf, weil wenn du als Transactions brauchst du nicht so viel Geld. Also da kannst du denselben Dollar immer wieder verwenden. Sondern diese Geldmenge geht hoch, sobald es gehalten wird. Das ist einfach so, das ist keine exakte Zahl, aber es ist ein sehr guter Indikator, der in der traditionellen Welt zeigt, wie stark der Franken als Store of Value ist.
Warum ist es so? Es gibt ja verschiedene Theorien, aber was ist deine?
Ich glaube, es ist nicht eine Theorie, sondern es ist eine historische Entwicklung, hängt zusammen einerseits mit dem Goldstandard, also dass die Schweiz sehr, sehr lange, eigentlich bis 2000, mit 40% Gold gebackt war, der Schweizer Franken. Das ist ein Beispiel. Und da ist lustigerweise, die Bitcoin-Initiative spielt da stark mit rein. Ja, das ist eigentlich wie so ein neues Goldbacking, wenn man will. Ja, man hatte lange ein Goldbacking und jetzt sagt man, okay, man will ein anderes, so ein scarce Asset eigentlich mit reinnehmen. Ich bin gespannt, was da aus der Initiative wird. Aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das ist ein Beispiel. Das andere ist, dass die Schweiz sehr konservativ war. Wenn nicht Bretton Woods, hat sich nicht direkt an den Dollar gekoppelt und konnte dann in den 70er Jahren sehr, sehr stark von diesem eigentlich crashenden System, also als Bretton Woods auseinandergefallen ist, profitieren. Da begann wirklich dieser Aufschwung des Franken.
Also das heißt ja, dass in den 70er Jahren hat ja der... Also hat er vorher begonnen, ich glaube, das waren, glaube ich, in den 30er oder 40er, das 6102-Initiative
Bretton Woods, das ist die fixe Exchange Rate zwischen Dollar und anderen Währungen, der Franken war nicht da mit drin eigentlich. Und hat dann davon profitiert. Ja.
Es wussten ja viele gar nicht, wie das System dazu mal aufgebaut war. Mhm. Oder es gibt immer noch Leute, die glauben heute, dass es irgendwie goldgedeckt ist. Das sehe ich immer wieder, weiß nicht, wie es dir geht. Aber es gibt immer noch Leute, die haben das Gefühl, irgendwas mit Gold spielt hier mit rein.
Aber das ging ja früher weg. Das genau. War eigentlich im Ersten Weltkrieg, als die Devisen gebraucht wurden, also man hat Geld gedruckt, praktisch um den Krieg zu finanzieren. Und das ist so, wenn man so das 20. Jahrhundert anschaut, also eigentlich sogar schon im 19. Jahrhundert, als der Franken erschaffen wurde aus ganz vielen verschiedenen Währungen. Im 20. Jahrhundert Zeitbeginn hat eigentlich die Schweiz immer die richtige Entscheidung gemacht. Ich nenne das faktisch, das Swiss Franc ist really good at dodging bullets. Also überall, wo es faktisch eine Krise gab, also sei es jetzt Erster Weltkrieg, sei es die Weltwirtschaftskrise 36, sei es Bretton Woods, sei es das Goldbacking und so weiter, sei es die, also Finanzkrise, ja? Eurogeddon. Ich weiß nicht, wie viele von deinen Zuschauern Schweizer sehen, aber für uns war das schon ein großes Thema, als dann plötzlich die SNB begonnen hat, die Euro-Untergrenze zu verteidigen, über die Jahre hinweg und damit die gigantische Bilanz eigentlich aufgebaut hat.
Wir hatten ja mal 1,50 oder 1,60 zum Euro, glaube ich. Und das war ja so die Zeit da, oder, glaube ich.
1,20, also die,
ja, dann ging's nachher runter.
Pack, genau, der Pack war bei 1,20.
Ging es nachher runter auf 1,20, ja.
Und das war, glaube ich, 4 Jahre lang. Und hat die SNB 800 Milliarden Euros auf ihr Balance Sheet geladen. Das ist natürlich jetzt einer der größten Investoren, die aktiv investiert, die SNB. Das ist krass, was da eigentlich für eine Marktmacht auch da ist von der Nationalbank. Und dann von einem Tag auf den anderen, nee, weg. Und ich erinnere mich, weil ich habe in Südafrika studiert, das ist eine andere Geschichte, da kommen wir auch noch drauf, weil es ist auch spannend, wo eigentlich der Need für Blockchain ein bisschen herkommt. Und wir hatten da Wein aus Südafrika importiert und ich war am Rechnung zahlen und in Euro und meine Weinlieferung wurde plötzlich von einer Minute auf die andere 20% günstiger. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja, eben, da gibt es so viele Themen. Das heißt, der Dollar war schon immer die Weltleitwährung, also war schon immer, ich sage jetzt mal, in unserer Gegenwart.
Hat sich entwickelt im 20. Jahrhundert, genau, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Richtig, also ich sage jetzt mal, in der heutigen Zeit, so die Leute, die zuschauen, ich nehme nicht an, dass jemand hier ist, der mehrere hundert Jahre alt ist, oder? Obwohl in Amerika gibt es ja die Leute angeblich, haben sie herausgefunden, aber ein anderes Thema. Nee, aber Spaß beiseite. Da gab es diese fixe Wechselkurse. Also Dollar hat gesagt, gegenüber Währung XYZ, das ist der Wechselkurs.
Genau.
Und der Dollar wiederum war durch den Gold gedeckt.
Genau.
Und da gab es ja diese fixen Raten etc. Deshalb konnte man auch nicht einfach so halt Geld erstellen, Geld aus dem Nichts drucken. Mhm. Und das wurde dann aufgehoben. Warum auch immer, Krieg, Finanzierung etc. bis es schlussendlich...
Ölkrise.
Genau, all diese Themen, die dann halt kamen. Und dann in den 70er wurde das komplett aufgelöst. Mhm. Und das war dann 1972.
Genau.
So, what happens 1971 oder 72?
Ich glaube, 71
war es ja so, aber in der Zeit, genau. Und ab da war Feuer frei.
Genau.
Feuer frei, und aber der Schweizer Franken war halt noch ein bisschen speziell. Mhm. Und aus diesem Grund... Sagst du, ist der Schweizer Franken dann immer noch die Krisenwährung gewesen?
Einer der Gründe.
Oder einer der
Gründe. Einer der Gründe, ja. Natürlich, was auch mit reinspielt, ist das das langsame Schweizer politische System. Also, die Schweiz hat keinen Präsident. Also, doch, die Schweiz hat einen Präsident, der Schweizer Präsident hat keine Macht.
Nichts zu melden, ja.
Genau. Die Schweiz hat keine Opposition. Die Schweiz hat 7 Minister, die von verschiedenen Parteien kommen und die alles zusammen entscheiden müssen. Das macht alles langsam, macht aber alles stabil. Das heißt, du kannst in der Schweiz davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Sachen in ein paar Jahren noch ähnlich sein werden wie heute. Und das als ganz, ganz großer Kontext zum Beispiel zu den USA, wie wir jetzt heute sehen, wo einfach, du hast alle 4 bis 8 Jahre diesen Wechsel und dann versuchen alle alles umzubauen. Ja.
Ja, wir reden halt alle miteinander. Also von Politik, dieser Politik, zu dieser Politik, zu dieser Politik, da reden alle irgendwie miteinander.
Ich glaube, es ist nicht mal das Reden, es ist der andere Incentive, weil, also human nature, ja. Was ist der größte Incentive eines Politikers in seinem Leben?
Was die Macht.
Nein, wiedergewählt zu werden.
Ja, also das ist, also die Macht, ja. Er muss,
das heißt, er hat, je nachdem was das System ist, ja, in den USA hat er 4 Jahre, um zu zeigen, dass er alles ändern kann. Mhm. Und dass er faktisch seinen Geldgebern und seinen Partikulärinteressenten etwas zeigen kann. In der Schweiz brauchst du das nicht. In der Schweiz ist es nicht, also du kannst nicht einen Wechsel einer Person attribuieren. Es sind immer 7 und verschiedene Parteien. Das heißt, es ist immer viel stärker konsensgesteuert. Weil in der Schweiz die einzige Variante, in dem du die Macht verlieren kannst und abgewählt wirst, ist, indem du versuchst, genau das zu machen. Wenn du, also wir haben es bei Blocher gesehen, 2003. Doch 2003 war
es. Kann sein, dass es 2003 war, weiß nicht.
Der genau versucht hat, populistische Politik zu treiben, faktisch sich selbst und bam, abgestraft wurde, abgewählt. Das Schweizer System ist insofern komplett andersrum. Ja, wo du an anderen Orten in den USA musst du möglichst populistisch sein, damit du wiedergewählt wirst. In der Schweiz spuckt dich das System aus.
Genau. Okay, jetzt haben wir das mal ein bisschen geklärt, warum die Schweiz so stabil ist, aber warum wollen bis heute die Investoren den Schweizer Franken immer noch als sicheren Hafen ansehen? Ist es immer noch wirklich dieses alte Narrativ, das da ist, oder siehst du noch weitere Punkte, die wirklich ökonomisch zum Beispiel auch reinspielen, dass die Leute sagen...
Also ökonomisch ist die Schweizer Volkswirtschaft extrem stabil. Ich hatte gestern... gerade eine Unterhaltung über genau das Thema mit einem guten Freund von mir, der war in Südafrika, lebt jetzt in Argentinien, hat eine Weinfarm gekauft. Ist aber auch, hat Banking und Wein studiert, ist ein Finance Guy by Trade. Mhm. Und er hat diesen schönen Ausdruck gebracht bezüglich der Rolle der Nationalbanken, ja, dass die Schweizer Nationalbank fast eigentlich die einzige ist, die eben nicht Geld drucken muss, um den Staat zu finanzieren und wirklich unabhängig sein kann. Weil die Schweizer Staatsverschuldung sehr tief ist, weil die faktisch sich selbst trägt, wenn man so will. Mhm. Und das macht es natürlich sehr, sehr attraktiv. Mhm. Anderes Nugget hier, um das zu illustrieren, ist die Trumps Tariff Table. Ja, diese, glaube ich, 61%.
Also, dass Trump da gestanden ist.
Ja, genau.
So wie aller, keine Ahnung.
Kannst du vielleicht einblenden?
Ja, muss man schauen, ja. Ob Flo, wenn du was findest, blende das bitte ein, dieses Bild, wo Trump hier so dieses Shit
und,
hält.
Und da drauf steht Switzerland 61%. Und Tariffs, das ist nicht Quatsch, das ist nicht Tariffs, das ist der Exportüberschuss, den die Schweiz hat. Und das ist mit der Grund der Frankenstärke, weil die Schweiz exportiert Güter, die die Welt braucht. Die Schweiz, die größten Exporte der Schweiz ist Pharma, ist Hightech. Lustigerweise Financial Services ist gar nicht so groß. Ja. Landwirtschaft, wenn also die Schweizer selbst sind ja sehr so, sehen sich als Bauernland und Bauernnation, ist auch komplett irrelevant, also auch im GDP, aber es ist wirklich diese nicht preissensitiven Güter, ja, Forschung, Biotech, Pharmatech, Hightech Industry. Und die kannst du nicht irgendwo an ein Billigland verschieben, das geht einfach nicht. Mhm. Und das ist nochmal ein anderer Grund, warum das der Schweizer Franken so stark ist, weil du diesen Push da auch hast.
Okay.
Also das sind die Fundamente. Also du hast faktisch diese Mischung aus das politische System, ja, das ist langsam, du hast die historische Entwicklung, Dodging Bullets, und du hast aber auch die wirtschaftliche Struktur des Landes, die es attraktiv und vor allem nachhaltig macht.
Jetzt könnte ein Ketzer sagen, die Schweiz bewegt sich aber auch in die falsche Richtung.
Was heißt falsch?
Weiß nicht.
Was heißt du, also es ist was heißt falsch? Ich.
Wir nähern uns immer mehr der Eurozone an. Jetzt gibt es auch wieder die Diskussion momentan, wie man die Initiative auch immer nennt. Die einen nennen sie bilaterale 3, die anderen irgendwas anderes. Also es geht einfach an die Ankopplung an die EU, oder? Wo andere sagen, ah, das ist schlecht. Also ich will jetzt hier nicht in die Politik abdriften oder so. Aber ja, die einen sagen, die Schweiz wird immer größer, wir sind nicht mehr so unabhängig. Wenn wir uns an die EU ankoppeln, dann haben wir hier die ganzen, ich meine, wenn du so ein, es waren, glaube ich, über 1800 Seiten, glaube ich, wo das ganze Rahmenabkommen definiert wurde und so. Das sind alles Argumente, die irgendwo rumschwirren, ohne jetzt hier politisch zu werden.
Lass mich das andersrum formulieren, ja. Ich glaube, das ist nichts Neues. Was die Schweiz ist ein kleiner Staat in der Mitte, inmitten von Europa.
Richtig.
Ja. Die Schweiz war seit ihrer, also die Schweiz gibt es eigentlich so 1848, kann man sagen. Die Schweiz war immer ein Spielball von den Großmächten in Europa. Napoleon, das Großdeutsche Reich, noch früher die Österreicher, ja, Habsburger, das ist auch die Schweizer Nationalgeschichte ein bisschen. Und die Schweiz war immer abhängig davon. Es gibt einen Grund, warum ist die UN in Genf, ja? Warum gab es diese ganzen Goldtransporte durch die Schweiz? Die Schweiz sieht sich selbst als dieses starke, also dieses gallische Dorf so fast schon ein bisschen. Das ist nicht Realität. Die Schweiz war immer stark beeinflusst von den Märkten außerhalb. Ja. Darum sehe ich das ein bisschen differenziert. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist oder nicht das Richtige ist. Ich sehe große Problematiken, wie die EU ausgestaltet ist und wie sie funktioniert und wie vor allem die Mächteverhältnisse in der EU auch funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ich bin wohl nicht ein großer Fan von der Gesetzgebung, die gemacht wird in der EU, von der Bürokratie. Aber die Schweiz, und das sage ich jetzt als Schweizer, ja, muss sich irgendwie in diesem Mächteumfeld als Exportnation, das ist ja auch ganz wichtig. Ja, die Schweiz verkauft diesen Ländern. Die Schweiz, ich glaube, der größte Handelspartner von der Schweiz ist Deutschland, wenn ich mich nicht enttäusche.
Kann sein. Sicherlich groß, ja.
Muss sich darin bewegen, ja, und diese, es ist wie die Schweizer Neutralität, die Schlacht Marignano, das ist ein das hat mit der Realität wahrscheinlich relativ wenig zu tun, sondern es ist dieses Nationalbild, das auch populistische Exponenten über die letzten 20, 30 Jahren, wahrscheinlich schon vorher, also es ist, glaube ich, ich war einfach nicht da, ausgearbeitet haben. Darum, ich bin da Realist, ja. Ich würde wahrscheinlich persönlich nicht in der EU sein wollen. Aber es irgendeinen Weg wird es geben müssen, um zusammenarbeiten zu können.
Okay. Das heißt, ihr habt jetzt die Chance gesehen, dass es einen Stablecoin braucht. Deshalb sind wir auch hier, diesen Frankencoin. Kannst du uns aber zuerst einmal in die Welt mitnehmen, wie diese Stablecoin-Welt funktioniert?
Ja, gerne.
Vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen. Du hast mir vorher auch etwas erzählt, eben mit Mexiko jetzt. Es gibt überall diese Konferenzen auch. Die eine oder andere ist auch bei mir mal so aufgeschlagen, dass ich wusste, dass es gibt. Aber nimm uns da mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wie schaut das aus?
Stablecoin ist Big Business. Das ist vielleicht mal so Punkt vorneweg. Tether ist wohl gemessen nach Anzahl Mitarbeitern die profitabelste Firma der Welt. Die haben, glaube ich, 36 Milliarden Umsatz gemacht letztes Jahr oder Gewinn. Gigantisch, ja, und es sind 200 Mitarbeiter. Und warum machen die so viel Gewinn? Ja, Tether hat ein ganz stupides oder einfaches Businessmodell. Sie nehmen faktisch einen Dollar von dir, ja, und geben dir für einen Stablecoin, das ist ein Dollar, kriegen aber auf diesen Dollar dann 6% Interest, weil die sind nämlich der 17. größte, weltweit größte Holder von amerikanischen Staatsanleihen. Und die anderen 16 sind wahrscheinlich alle Staaten.
Ich glaube, sie sind sogar mittlerweile noch weiter vorne.
Noch weiter vorne, okay.
Aber eben, ja, Fakt ist, ich glaube, Deutschland, Schweiz in der Größenordnung. Habe ich mal die letzte Statistik, die ich gesehen habe.
Also ziemlich wild. Das ist big, 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 big Business, ja. Das ist, und Tether waren die ersten, die damit begonnen haben. Schon, also das war, Tether ist daraus entstanden, 2000, und das ist mal ein bisschen vor meiner Zeit, vielleicht weißt du noch mehr über Mark. Tether war eigentlich entstanden, als, genau was wir jetzt ein bisschen bauen, um aus Bitcoin rauszukommen. Weil man konnte ja nicht gegen Fiat Bitcoin
schalten. Anno dazu mal war es effektiv so, du musstest also du kamst nur mit Bitcoin in diese Welt rein zuerst und dann hast du zwei, drei andere, also Währungspaare, zum Beispiel Ether, kam ja dann. Wenn du Bitcoin und Ether hattest, dann konntest du auch andere Kryptowährungen kaufen.
Aber ich glaube, Tether war schon vor Ether sogar.
Genau. Das war genau, früher, ja? Genau, aber einfach, dass viele, das wissen viele auch gar nicht. Genau, in den Anfangszeiten, ich meine, heute kannst du jeden komischen Token, Coin, kannst du überall mit Fiat irgendwo kaufen. Mhm. Typ, meistens gibt es einen Währungspaar dagegen. Aber früher war es effektiv nicht so. Du musstest über Bitcoin in den Markt kommen und eben Tether kam dann auch auf und Ether und das war dann das höchste der Gefühle.
Mal genau, genau. Und da sind sie eigentlich groß geworden, ja. Also es hat lange gedauert, aber jetzt haben sie den Product Market Fit. Sie hatten damals auch kein Geld verdient, weil die Zinsen nicht so hoch waren und das ist eigentlich, das Bett ist aufgegangen. Und das da war der Beginn und jetzt USDC, Circle ist wirklich eigentlich das der amerikanische Gegenpartei davon, weil sich die Amerikaner gesagt haben, es kann auch nicht sein, dass ein Schweizer Unternehmen ist, das ist in Lugano, also nein. Nein, die sitzen eigentlich in Panama, glaube ich, rechtlich.
Ja, also mittlerweile sind sie einfach ein bisschen gesettelter oder sie sind mehr lokal vorhanden, was ja vor ein paar Jahren, man wusste ja nicht, wo die genau sind. Genau,
also das kann ja nicht sein, dass da keine amerikanische, so muss ich es ausdrücken, dass keine amerikanische Firma den US-Dollar dominiert im Stablecoins und haben da Circle eigentlich sehr, sehr stark hochgefahren, was ein sehr politisches Thema ist. Also jetzt gerade mit dem Stablecoin Act, es gibt der Genius Act, der ist jetzt im Parlament, im amerikanischen, dass eigentlich Stablecoins verankern würde als Teil, oder vor allem private Stablecoins, ganz wichtig. Also es ist noch diese Unterscheidung zwischen CBDCs, also Central Bank Issued Digital Currencies, und Privately Issued Digital Currencies, also Stablecoins, dass die verankert sind gesetzlich in den USA und legitimiert werden. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, weil das erlaubt dann plötzlich allen Institutionals, Banken und so weiter, das einfach problemlos mit aufzunehmen. Aber das daher kommt's. Und Stablecoins haben faktisch drei, wenn ich jetzt die ganze Geschichte, ich sage immer zwei, aber eigentlich sind es drei, Funktionen. Einerseits ist Transactions. Das heißt, du hast einfach mit einem Stablecoin bist du viel effizienter im globalen Verkehr, Transaktionsmann, Instant Settlement, überall. Du kannst eigentlich beliebig große Geldmengen zwischen Asien, Europa, Ostafrika hin und her transferieren. Ja, das heißt, damit ist auch Tether groß geworden. Das sind wirklich die gigantischen Mengen, weil ganze Economies, also Ostasien und in Afrika, die funktionieren zu einem größeren Teil unterdessen mit Stablecoins, weil einfach die Traditional Rails, also die Banking Rails, so ineffizient, teuer und schlecht sind.
Also das traditionelle Bankensystem in diesen Ländern faktisch nicht da ist.
Vor allem das Interbankensystem. Ja? Wenn ich einen Dollar schicke, dann was passiert ist, der Dollar geht nicht von deiner Bank zu meiner Bank. Der Dollar geht zuerst in die USA zu einer Correspondent Bank, geht dann von der Correspondent Bank meiner Bank zur Correspondent Bank deiner Bank und dann zurück. Es ist extrem ineffizient und da macht es doch Sinn, ein liquides Asset zu haben. Das zweite Problem, was oft ist, dass du von den lokalen Currencies gar nicht die Liquidität hast für größere Settlements. Also du bist ein Industriebetrieb, musst, sag ich mal, 30, 40 Millionen worth of oil verkaufen. Du kriegst gar nicht die Liquidität lokal, im lokalen System. Okay. Ja, das macht es teuer, weil du eben dieses Correspondent Banking System hast. Und mit Stablecoins hast du das Problem nicht, weil du hast eine Shared Liquidity, du gehst einfach, also du holst einfach von der Börse oder wo auch immer. Und
das ist einfach, weil einfach der Stablecoin schlussendlich weltweit operativ ist und entsprechend auch viel mehr Liquidität vorhanden ist.
Und nicht fragmentiert ist, weil du bist in einem System, ja, bei der Bank bist du in zig verschiedenen Systemen, die zwar untereinander verhängt sind, aber nicht sehr effizient. Mhm.
Das ist ja auch der Grund, warum es oftmals lange dauert und viel kostet, um Geld um die Welt zu schicken.
Genau.
Das ist der Klassiker. Oder eben, wie du gesagt hast, es geht von einer Bank zur nächsten. Am Schluss hast du 4, 5, 6 Banken dazwischen im Extremfall.
4, 5, 6 Prozent Fees.
Und immer genau, ja, jeder nimmt also natürlich seinen...
Es ist genau das. Es ist mal ein Teil der Stablecoins.
Okay, also die effiziente Liquidität.
Ja, also auf Settlements.
Genau.
Payments, Settlements.
Genau.
Und das ist ein gigantischer Use Case. Also der ist proven, der existiert. Da geht es jetzt politisch los, ja. Dass die einzelnen Staaten, EU ja auch mit Mika, da eine Kontrolle drüber haben wollen. Und darum ist zum Beispiel das Genius Act in den USA, ja, der bevorzugt Circle, weil es ein amerikanisches Stablecoin und das ist geopolitisch. Der zweite Punkt, Store of Value. Ja, du hast, oder wir messen ja Risiko eigentlich als Volatilität. Und solange die Leute in Fiat denken, also vor allem in Dollar denken, sind Kryptos, also Bitcoin als Beispiel, hochvolatil, hochrisikoreich. Rein, weil es hoch und runter geht. Ja. Und da ist extrem wichtig, dass du diese Volatilität musst du irgendwie managen können. Gerade wenn du Institutional Investor bist, wenn du ein bisschen, sag ich mal, more sophisticated Investmentstrategien machst, Risk Management machst.
Der professionelle Investor.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und das durch ein Stablecoin spielt eine ganz große Rolle.
Mhm.
Dass du eigentlich faktisch in Dollar gedacht sehr low volatility oder sehr low volatile Asset hast, wo du reingehen kannst und wo du deine Volatilitätsexposure steuern kannst. Weil Bitcoin geht in beide Richtungen, ja. Jetzt kommt der dritte Teil, die sogenannten Yield-Bearing Stablecoins. Und was jetzt, also eben Tether macht, Tether nimmt das Geld, aber du kriegst es nicht. Was, wenn du jetzt diesen Yield, diese 6% auch noch auszahlen würdest oder sogar weiter auf die Risk-Curve gehst und höhere Beträge auszahlen kannst? Das ist zwar ein höheres Risiko, aber du hast dann plötzlich Instrumente, Finanzinstrumente, die du nativ on-chain nutzen kannst und die den Yield geben.
Also das heißt, für alle, die den Ausdruck noch nie gehört haben, Yield-Bearing Stablecoins, das ist wirklich, dass du auf deinem Stablecoin noch eine Rendite kriegst.
Genau.
Also wie quasi klassisches Bankensystem, gibst dein Geld, Tagesgeld, keine Ahnung was man da 0, irgendwas Prozent kriegt.
Ja.
Kriegt man halt hier ein bisschen mehr.
Ich bin jetzt ein bisschen Devil's Advocate und sage eigentlich, viele, weil dann gibt es halt diese Race to the Highest Yield. Das heißt, das Geld fließt dahin, wo es der höchste Yield gibt.
Mhm.
Und das führt dazu, dass halt viele dieser Projekte eigentlich, they're just hedge funds wrapped in a Stablecoin. Also hinten dran, die nehmen das Geld und machen irgendwas damit. Sehr intransparent, das ist dann wieder sehr problematisch. Und da wird es auch, also es gibt heute schon, also zum Beispiel Standard & Poor's, ja, die machen Ratings von Stablecoins. Und da gibt es immer mehr solche Anbieter, das heißt, weil du musst das Risiko irgendwie messen können. Wie misst du das Risiko eines Stablecoins?
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, viele verstehen gar nicht. Die einen kennen noch USDC und Tether und dann ist Ende Gelände.
Ja.
Was hier eigentlich hinter den Kulissen alles passiert, eben wie du gesagt hast, diese Rendite erzielen auf Stablecoins, wie du es vorher gesagt hast, ein Hedgefonds eigentlich in eine Stablecoin-Umgebung rein, wie hast du das genannt? Implementiert oder...
Gerappt
oder ja, eingewickelt. Genau. Und die machen dann halt mit dem Geld irgendwas und du kriegst Rendite drauf. Also gibt es also ein Beispiel, was vielleicht der ein oder andere noch kennt, war ja der schöne Terra Luna Crash.
Schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel.
Ja, weil aber vielleicht kannst du da kurz das genau, noch Terra Luna mit reinnehmen.
Terra damit Luna, weil was ich meine, sind eigentlich sogenannte Centralized Stablecoins. Vielleicht noch eine ganz wichtige Unterscheidung. Es gibt eigentlich Decentralized und Centralized Stablecoins. Der Unterschied ist, Decentralized Stablecoins sind komplett on-chain. Ja. Frankencoin ist ein Decentralized Stablecoin. MakerDAO ist ein Decentralized Stablecoin. Terra Luna ist auch ein Decentralized Stablecoin. Ganz verschieden aufgebaut, aber die sind alle komplett on-chain.
Genau.
Centralized Stablecoin, Tether, USDC, was die machen, du hast eine zentrale Entity, eine Einheit, und die nehmen das Geld an und geben dafür einen Token. Das heißt, das Geld liegt auf dem Bankkonto. Oder eben nicht auf dem Bankkonto, sondern das Geld, das ist irgendwo zentral vorhanden und wird irgendwie investiert.
Genau, also ich glaube, USDC ist, glaube ich, 1:1 mit dem Dollar gebackt oder investieren die mittlerweile auch, weiß nicht.
Nein, ist alles investiert.
Das
ist alles investiert.
Aber Tether ist ja genau das Thema, die man sagt immer, die Audits, ist das Geld da? Sie sagen doch, die Audits sind da, das Geld ist irgendwie da.
Die Frage ist, wo ist das Geld?
Genau.
In was ist das Geld drin? Ja, und wie liquide ist das? Und wie sicher ist das?
Genau. Hast du da Insight?
Nicht mehr als das, was öffentlich verfügbar ist.
Okay.
Aber das ist, also schlussendlich, weißt du, wenn du 5-6% auf Government Bonds kriegst in den USA und das sind die sichersten Anleihen, die es gibt, dann ja, würde ich sie auch da reinpacken.
Ja, ist natürlich schön.
Und sie haben wenig Incentives, dann weiter down the risk curve zu gehen, weil das Risiko für sie viel zu groß ist.
Ja, ich meine, Tether ist ja, glaube ich, also Stand heute 150 Milliarden groß, plus minus 170.
Und kann Drehung? Sein, also ich glaube, die letzte Zahl, aber ich glaube, die ist schon wieder outdated und ist schon wieder zu alt. 250 Milliarden ist die Market
Cap. Ah, ist noch weiter.
Nein, aber nicht nur Tether, das ist der
Gesamtmarkt. Ah, okay, aber nee, aber ich meine jetzt Tether per se und wie du sagst,
dann ist es größer wahrscheinlich.
Als wenn du ein paar Milliarden hast und wie du sagst, du legst es an in eines der liquidesten Assets der Welt, also sprich US-Staatsanleihen, wo du so viel Geld auch rein und raus schieben kannst und darauf 3-6% Rendite kriegst. Ja. Cooler Use Case, ja. Aber jetzt waren wir bei dezentral und zentralen Stablecoins.
Und das sind faktisch alles zentrale Stablecoins, ja. Und da sind eigentlich diese ganzen Hidden Risks. Terra wurde, würde ich sagen, Opfer ihres eigenen Erfolgs, ja. Terra war sehr transparent. Das Problem von Terra war gar nicht gebackt. Terra war faktisch, die hatten diesen Terra Luna Token, ja. Und die Nachfrage war so groß nach Terra, weil du 12% Yield drauf gekriegt hast, dass sie zu langsam waren, auf der anderen Seite zu diversifizieren. Es gab diesen Stability Fund, wo, glaube ich, 2,5-3 Milliarden an Bitcoin drin waren. Es gab dann aber einen Bitcoin-Crash und man munkelt, es gab eigentlich dann Short-Seller-Attacks auf den Stablecoin und dann ist das ganze System zusammengefallen.
Aber das war ja so eine der ersten dezentralen Stablecoins.
Nein,
die Masse gekannt hat, oder?
Weil Yield.
Genau.
Weil Greed, ja.
Genau, man hat
was heißt Greed auf Deutsch?
Gier.
Weil Gier, ja.
Ja, weil man halt sehr viel auf den Stablecoin viel Rendite gekriegt hat und nicht das Risikomodell verstanden hat, wie dieses Stablecoin genau aufgebaut war. Wie gesagt, gedeckt durch Bitcoin, was wiederum volatil ist. Und wenn Bitcoin natürlich...
Aber nur indirekt gedeckt durch Bitcoin.
Genau.
Es ist eben das
genau,
ist
genau, richtig. Ohne hier zu tief reinzugehen, aber einfach, wir wollen es ein bisschen einfach behalten für die Leute hier. Und dann Bitcoin, ja, sank im Preis etc. Und dann gab es diese
Spirale. Die langweilige Version von dem ist eben, das ist ein großer Nachteil von dieser langweiligen Version, was eben Terra versucht hat zu lösen. Die langweilige Version von dem ist MakerDAO, Liquity oder eben auch Frankencoin. Mhm. Die sind auch schlussendlich mit Bitcoin und mit ETH und so weiter gedeckt, aber übergedeckt, overcollateralized, macht es viel sicherer. Die haben automatische Liquidationsmechanismen. Ja, das, also jetzt im Falle von Frankencoin müsste der Markt immediately 80% crashen, damit es heikel wird für das System. Also wenn wir jetzt jetzt in 5 Minuten 80% crasht, dann haben wir ein Problem. Potenziell, nicht unbedingt potenziell ein Problem. Aber sonst ist es super sicher. Das Problem, was diese sogenannten CDPs haben, ist, dass sie kapitalineffizient sind. Du musst immer mehr Kapital hinterlegen, als du rauskriegst. Das ist teuer.
Was ist das?
CDPs, Collateralized Debt Positions.
Okay. Ja, da musst du vielleicht noch 2-3 Schritte zurückgehen, bevor du dann so tief ins Detail bereits reingehst. Sonst verlieren wir dann alle.
Genau, schlussendlich, was sind CDPs? Ist relativ simpel, ist wie eine Bank. Ja, du hinterlegst irgendwie ein Asset, ein Bitcoin, du legst 150, sagen wir mal, 150 Franken an Bitcoin oder Dollar. Franken ist das beste Beispiel, weil ich ja ein Franken bin. Du hinterlegst 150 Franken an Bitcoin und nimmst dafür ein Darlehen auf im Wert von 100 Franken. Warum machst du das? Ja, du hast dann du bist eigentlich leveraged Bitcoin. Weil du hast deine Bitcoin immer noch und du kannst aber diese 100 Franken ausgeben. Und solange der Bitcoin-Preis steigt, Happy life, ja.
Musst du nicht Schulden zurückzahlen.
Genau, musst du nicht Schulden zurückzahlen. Beziehungsweise du kannst noch mehr Schulden aufnehmen.
Ja, das ist eigentlich das Modell, was all diese Bitcoin-Treasury-Companies jetzt immer mehr machen, oder? Wo wahrscheinlich die meisten Leute einen Berührungspunkt zu diesem Thema haben, wie à la Sailor Strategy, wie sie alle heißen, Bitcoin. Oder die geben natürlich, sammeln Geld ein, respektive kaufen mehr Bitcoin, hinterlegen die, sind wieder liquider, Bitcoin-Preis steigt, können sie wieder was rausgeben, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Ohne
genau, also es ist, du leveragst deine Bitcoin, ja, es geht auch an. Genau. In die andere Richtung geht es auch.
Genau. Also. Aber das sehen, man sieht ja nur das Positive.
Genau. Und das ist per se, wenn die Liquidationsmechanismen, also wenn es in die andere Richtung geht, dass du auch praktisch, was dann passiert, wird automatisch deine Assets werden verkauft und die Schulden werden zurückbezahlt. Also das ist ein sehr, sehr, sehr ein sicheres System.
Also die Idee ist ja effektiv, dass keine ungedeckten Schulden im System drin sind. Weil das ist der Tod.
Und dann hast du noch weitere Sachen, bei uns zum Beispiel hast du noch Reserves, das heißt, wenn die Position selbst ungedeckt ist, hast du immer noch einen großen Prozentsatz, der faktisch eben zurückgehalten wird im System. Und dann hast du noch eben die sogenannte Equity Pools, also es ist eigentlich das alles Geld, was das System hier verdient hat, plus das Geld der Investoren der Governance Tokens, die sind dann auch nochmal ein Backstop. Das heißt, du hast mehrere Backstops. Darum sage ich, das System ist sehr, sehr stabil.
Okay, jetzt müssen wir noch mal zwei, drei Schritte zurück. Also das heißt, jemand kommt, hinterlegt Bitcoin.
Genau.
Dann sagt er, ich will mir dagegen Frankencoin ausleihen.
Genau.
Das System sagt, okay, du kommst hier mit einer Summe, du hast jetzt vorher gesagt, 150 Schweizer Franken, also Bitcoin-Wert von 150 Schweizer Franken. Dann sagt das System, du kriegst x Summe Schweizer Franken raus, nicht mehr. Genau. Warum? Weil eben über overcollateralized, also überversichert, dass wenn der Bitcoin-Preis sinkt, dann oder also volatil ist, dann sagt das System immer, ja, die Schulden sind immer gedeckt, weil das ist eine Sicherheit, die du hinterlegst. Ist ja gleich wie beim Haus auch. Warum kriegst du eine Hypothek? Weil du das Haus als Sicherheit hinterlegst, kriegst eine Hypothek dafür. Wenn das Haus jetzt im Preis sinken würde, dann ruft die Bank auch an, hey, dein Haus hat keinen Wert mehr. Was nicht so schnell jetzt passiert, oder? Aber das ist der gleiche Mechanismus.
Genau.
Okay. Und damit das stabil ist, ist das der eine Mechanismus, dass es überversichert ist.
Ja.
Dann sagst du, gibt es mehrere weitere Sicherheitsmechanismen.
Korrekt.
Ein Mechanismus ist, das System verdient über Gebühren, gehe ich jetzt mal von aus, etwas.
Du zahlst auf dein Darlehen, zahlst du einen Zins.
An System. Und ein Teil davon wird auch als Reserve sozusagen in den Topf gelegt.
Vorher, also wenn du, sagen wir mal, du hast 150 Franken an Bitcoin, legst du allein, du mintest damit 100 CCIF, also 100 Franken, du kannst aber nur 80 rausnehmen.
Okay.
20 bleiben gezwungenermaßen im System.
Ah, okay.
Wenn du die 80 zurückzahlst, kriegst du die ganzen 150 Bitcoin wieder raus.
Ah, okay. Ja? Verstehe.
Aber wenn du dem nicht mehr zurückzahlst und es eine sogenannte Liquidation gibt, dann verlierst du diese 20%, die werden gedeckt, um einen potenziellen Verlust zu decken.
Ah, okay.
Wenn du ihn benutzt, um.
Okay, also du Verlust könntest theoretisch 100 rausziehen, aber du kriegst effektiv nur 80 raus.
Und 20 sind stuck.
Und 20 sind einfach mal hinterlegt, gesichert, für als zweiter Schutzmechanismus.
Genau. Okay. Und wenn dann ist dieser Schutz, diese Reserve nicht ausreichen, ja, und du immer noch einen Verlust im System hast, dann kommen die Aktionäre dran, also die Tokenholders, die Governance Tokenholders.
Also das heißt, das Frankencoin-Ökosystem, da kann man entweder partizipieren, indem man sagt, ich ziehe mir halt diesen Kredit raus.
Genau.
Oder man kann sagen, hey, ich will Aktionär werden von dieser Firma. Und also Firma ist ja keine Firma, aber einfach, dass wir hier in diesen einfachen Worten bleiben. Und dafür musst du einen Token kaufen.
Genau.
Und das ist der FPS.
Minten, genau. Also, und dafür partizipierst du an den Fees. Das heißt, die ganzen Fees, die generiert werden, die gehen in den Pool, damit steigt dein Tokenpreis.
Okay, also das heißt, ja, das System verdient Geld. Und ein Teil von diesem Geld wird dann an diese Aktionäre, in Anführungszeichen, diese Tokenholder, ausbezahlt.
Das heißt, nicht ausbezahlt, ist ganz wichtig. Nicht ausbezahlt, sondern die faktisch sammeln sich in diesem Pool an und du kannst deine Tokens gegen diesen Pool verkaufen. Das heißt, wenn da Fees reinkommen, kannst du deine Tokens teurer verkaufen, als du sie gekauft hast.
Okay. Also das heißt eigentlich, durch das Halten dieses FPS-Tokens, dieses Governments Aktionärstoken, sage ich jetzt in Anführungszeichen, der sollte eigentlich im Preis steigen, je mehr Frankencoin benutzt wird.
Korrekt.
Gibt es ja noch andere Mechanismen, wie man da partizipieren kann? Oder
es gibt eigentlich drei. Also es gibt einerseits, kannst du ein Darlehen aufnehmen, das heißt, du mintest oder du erstellst neue Frankencoin. Du kannst ein FPS-Holder sein, das damit, was du machst, du machst das System sicherer. Das ist wie die Eigenkapitalquote bei einer Bank, nur es ist halt momentan sind ca. 40% ist die Eigenkapitalquote von Frankencoin. Das ist, eine Bank hat irgendwie 8. Also es ist extrem viel sicherer als eine Bank, wenn du es aus dieser Perspektive betrachtest. Und die dritte Seite, du kannst auch einfach deine Franken kaufen und kriegst da einen Yield drauf.
Du kannst deine Franken kaufen und kriegst einen Yield drauf.
Genau, also du kannst Franken ausleihen, wenn du zum Beispiel Bitcoin leveragen willst. Du kannst aber auch sagen, hey, ich will meine Bitcoin verkaufen und kaufe damit Franken und halte die. als Store of Value. Mhm. Und ein Teil dieser generierten Zinsen auf der Borrowing-Seite, also auf dem auf der Ausleihseite, werden ausbezahlt als Zinsen für die Halter. Das heißt, du kriegst faktisch, was das heißt, du kriegst mit Frankencoin 3% auf deine Franken. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du in der Bank kriegst, 0,1%.
Und der Zins kommt effektiv von den Leuten, die sagen, ich hinterlege Bitcoin, ziehe mir einen Kredit raus, dafür bin ich bereit, was bezahlt man?
4,5%, 4,25%.
Ist das fix über eine gewisse Zeit?
Nö, das ist das ist fix. Also du praktisch, das ist fix. Das kann angepasst werden, aber für deine Einzelposition ist es fix.
Also das heißt, ich kann da wählen, ich will für eine gewisse Zeit meine Bitcoin hinterlegen und diesen Kredit rausziehen und dann kriege ich eine Zahl, so viel Prozent Zins kostet mich das.
Genau.
Und dann, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann kann ich sie erneuern.
Kannst du zurückzahlen oder erneuern? Und dann kann aber sein, dass du einen anderen Zins hast.
Genau.
Das ist wie eine fixed Laufzeithypothek bei einer Bank.
Und die kannst du variabel wählen oder sind die irgendwie vorgegeben?
Die Laufzeiten kannst du wählen, wie du willst. Die Zinsen, das ist eine flache Zinskurve, wenn du so willst, aber die kann halt vom System verändert werden. Mhm. Also wenn jetzt beispielsweise die Marktzinsen stark steigen, dann kann niemand, das ist der nächste Teil, mit diesem FPES-Tokens, das sind die Governance-Tokens, kannst du Vorschläge machen, das System zu ändern. Kannst du zum Beispiel sagen, ich will jetzt einen höheren Zins fürs System.
Ja, das sind halt wie die Aktionäre, die sagen, hey, wir stimmen hier ab, und, XYZ.
Aber das betrifft dann nur die neuen
Positionen,
die kommen. Positionen, die alten Positionen, die haben ja ihre...
Die haben einen Vertrag abgeschlossen zu alten Konditionen, deshalb gelten die auch. Okay, und die FPS-Halter, also die quasi Aktionäre, ich weiß nicht, ist korrekt, aber ich nenne es jetzt einfach so, damit es einfacher ist, die gehen natürlich ein gewisses Risiko ein, weil du gesagt hast, am Schluss als dritter Mechanismus kommen die dran.
Genau.
Und die wollen natürlich eine Rendite draufkriegen auf ihr Risiko.
Genau.
Wie kommen die ins Spiel, wenn diese dritte Schicht zum Tragen kommen würde, wenn jetzt ein Extremfall eintreten würde? Wie bezahlen die? Was ist deren Risiko?
Das einbezahlte Geld. Also wie es funktioniert, du kaufst, wenn ich FPS kaufe, dann kaufe ich die nicht von dir auf dem Markt, sondern ich minte die gegen das System. Es ist wie eine Kapitalerhöhung, wenn du so willst. Das heißt, jedes Mal, das gibt auch ein Paper zu, das ist die Continuous Capital Corporation, das ist ein Teil vom PhD von Lucius. Du zahlst da Geld ins System ein und mintest neue Tokens. Und dieses Geld, das du einbezahlst, das wird gelockt in einem Pool, das ist dieser Equity Pool. Das ist faktisch, der Equity Pool ist die Summe von allen einbezahlten Investitionen plus alle generierten Income des Systems. Das heißt, der wächst über die Zeit. Mhm. Und das ist dann auch der letzte Backstop.
Okay.
Ja, der wird praktisch, wenn, sage ich mal, du hast eine Position, die hat einen Verlust, du zahlst deine Sachen nicht zurück, die Reserven sind aufgebraucht und ich habe noch 100.000 Franken Verlust da drin. Dann werden 100.000 Franken aus dem Equity Pool genommen und diese Verluste werden gedeckt.
Okay. Ist die einzige Einnahmequelle, gehe ich jetzt mal schwer davon aus, vom ganzen System, wie gesagt, die Leute, die der FPS-Token muss ja steigen im Preis, also fürs Risiko, die wollen ja eine Rendite drauf haben, also muss grundsätzlich. Ja. Da wird was quasi ausbezahlt. Es wird was ausbezahlt für die einfach Schweizer Franken halten. Mhm. Und diese Renditen, die kommen alle aus demselben Topf, sprich von den Leuten, die sich Schweizer Franken ausleihen und darauf einen Zins bezahlen. Das ist richtig. Genau. Das heißt, das ist die einzige Einnahmequelle und die wird dann gesplittet.
Das sagst du jetzt so, dass es die einzige ist, aber es ist eine große.
Nein, weißt du? Ja, logisch.
Also faktisch, in der Realität sind nie 100% der Gelder im Savings-Modul. Das heißt, du kriegst nur diese 3% momentan, wenn du das darin lockst und sagst, ich will das Geld nirgends anders brauchen. Mhm. In der Realität brauchen die Leute das Geld aber für Staking auf Morpho, auch für andere DeFi-Tools. Sie geben das aus, sie halten das einfach auf ihr Wallet und so weiter. Also ein gutes Beispiel ist für ein sehr mature Produkt, MakerDAO. MakerDAO ist, also wenn du Maker und Sky, das sind zwei, die haben sich wirklich aufgesplittet, aber es sind circa 10 Milliarden groß zusammen. Da ist rund ein Drittel der Assets liegen in diesem, das heißt der DSR, DAI Savings Rate, in diesem Modul drin. Und zwei Drittel nicht. Das heißt, du kannst gerade mal schauen, also wenn du jetzt sagen willst, du willst kein Geld verdienen in der Mitte, ja? Also als FPS-Holder und du zahlst, real 4,25% Interest, dann könntest du theoretisch 12% an Savings ausbezahlen. Und das ist immer noch ein Net Profit of Zero. Ja. Also 4,25% hättest du immer noch 0,75%. Nee, 0,25%, sorry. Gewinn im FPS drin. Also es ist sehr eine größere Bandbreite, wo das System sehr profitabel machen kann. Rein aufgrund, wie es in der Realität benutzt wird.
Okay, also einfach zusammengefasst nochmal, man kann auf verschiedene Arten Geld verdienen, drei genau. Optionen im Franken-Coin-Ökosystem. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, um das System sicher zu machen. Drei Stufen, was es eigentlich grundsätzlich sehr, sehr sicher macht. Wie liquide oder wie viel Liquidität ist momentan im ganzen System drin bei Franken-Coin? Wo seid ihr momentan? Also genau. Wir nehmen das Ende Juni auf hier. 25.
Genau,
also
der T-Wert ist bei 25 Millionen plus minus.
25 Millionen?
Ja. Also relativ klein. Das sind momentan 11 Millionen Franken gemintet. Das ist auch klein. Macht's in US-Dollar-Terms, macht's aber zum zweitgrößten Non-Dollar- und Non-Euro-Stablecoin.
Wirklich?
Ja. Der größte ist Transfero Brasilien.
Okay.
Der Grund hier ist 99,8% aller Stablecoins sind Dollar denominiert. Das heißt, der Markt von den Non-Dollar-Stablecoins ist relativ klein, dann heißt es noch die Euros. Gut, Euro hast du. Dezentral gibt es eigentlich gab's gar nichts da. Oder einen ganz, ganz kleiner. Die meisten sind centralized, du hast diese Mika-Lizenz, ja, das ist EuroC, EuroT von Tether, die eigentlich dasselbe wie Dollar machen. Aber dieses Modell, wie wir haben, das sind eine der größten schon.
Warum spielt dann der Nicht-Dollar-Markt oder warum ist dieser Nicht-Dollar-Markt so klein? Warum spielt der keine Rolle?
Ja, also geht zurück zu was brauchst du Stablecoins? Stablecoins haben zwei Funktionen, vorher gesagt drei, ich sage jetzt wieder zwei, weil es einfacher ist. Einerseits Transactions und andererseits Store of Value. Für Transactions brauchst du keine große Menge. Weil wenn du eine hohe Velocity hast, also wenn das Geld schnell ausgegeben wird, dann kannst du denselben Stablecoin immer wieder verwenden. Bleibt der große Teil dafür, wo du Volumen brauchst, nicht Volumen, sondern wo du Market Cap brauchst, ist Store of Value. Die Leute, die das halten wollen. Und die Leute wollen alle Dollar halten. Punkt 1. Der andere Punkt ist, für die Transactions ist es einfacher, in einer Währung zu denken. Es ist einfach, wenn alle im Dollar denken, ja, und wir machen Transaktionen in Dollar und dann kann ich lokal diese Dollar auf meine lokale Fiat-Währung wechseln, wenn ich so will. Store of Value ist ein bisschen anders. Store of Value hast du die Herausforderung, dass wenn du alles im Dollar hast, bist du faktisch abhängig von einem politischen System, einer Ökonomie, einem kulturellen System. Und wir haben gesehen, wie volatil das Ganze sein kann in den USA. Und das ist auch wiederum die Nische, wo wir glauben, okay, welche andere Währung gibt es denn, die als Store of Value geeignet sind? Und da gibt es eigentlich nur den Franken. Also klar, du hast noch Singapore Dollar, der auch sehr stabil ist. Aber von der Größe und von der Geschichte her und von der Struktur her ist hier der Franken nicht ungeschlagen. Und darum gibt es wahrscheinlich auch nicht groß andere Projekte, die mit diesem Setup Erfolg haben.
Ich weiß noch, es gab dazu mal vor euch gab es noch den DCF.
Ja, und den XCF.
Und den XCF, genau. XCF hatte, glaube ich, also null Liquidität praktisch. War einfach ein Bitcoin-Swiss-Thema, ja. Mehr oder weniger, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, XCF war größer als DCF, weil DCF war nur für Signum-Kunden zugänglich. War mir so ein Test. Aber da gibt es Gründe. Da gibt's,
ja, logisch, es gibt immer einen Grund.
Nein, es gibt ganz interessante Gründe. Es sind sehr spezifische Gründe, die mit reinspielen, warum das Franken erfolgreich ist.
Dann hauen wir raus, was du raushauen kannst. Also,
wenn ihr euch erinnert, was ich vorher gesagt habe, wie funktioniert ein Geschäftsmodell von einem Centralized Stablecoin? Ja, du nimmst Geld an und kriegst da ein paar Prozent Zins drauf. Das Problem ist, in der Schweiz hast du negative Interest Rates. Du kriegst kein Geld drauf. Du kannst nicht in sichere Anleihen gehen.
Was heißt das, negative Zinsen? Wo hast du negative Zinsen?
Schweizer Staatsanleihen haben negative Zinsen.
Momentan?
Ja.
Okay, ist nicht mein Thema. Ist es wirklich so? Ja. Heftig, aber wusste ich gar nicht.
Das heißt, du verdienst kein Geld damit. Das heißt, du hast ein großes Problem. Wie machst du es commercially viable. Gerade die ganze Compliance-Thematik, die mega viel kostet, die ganzen Operations und so weiter. Das ist mal so die große Herausforderung, warum das die Firmen wie Bitcoin Swiss nicht so viel investiert haben. Es war eben ein mega, mega Struggle mit der FINMA auch. Und die wollten ja die Banklizenz, ist eine andere Geschichte. Damals. Das ist so Point One. Darum gab es diese Versuche, aber die sind nie wirklich groß geworden, weil niemand das Interesse hatte, wirklich das groß zu machen, weil du verdienst kein Geld damit. Letztes Jahr hat dann die FINMA dieses berühmte Circular 724 released. Und was sie eigentlich da drin sagen, das kann man denken darüber, was man möchte, ist, well, wenn du von jemandem Geld annimmst und diese Person hat ein Claim, wie heißt es auf Deutsch, ein Claim auf dieses Geld, also kann das Geld zurückfordern, eine Forderung auf dieses Geld. Du bist eine Bank. Du brauchst eine Bankenlizenz. Ja, gut, kann man sagen, ja. Ist, glaube ich, auch nicht ein Hinderungsgrund, wenn du so ein Projekt hast wie Tether, ja, also gigantisch große Firmen, dann ist eine Banklizenz doch was, kann man machen, ja. Dann haben sie gesagt, okay, jeder, der diese Forderung gegen dich hat, ist dein Kunde und muss geonboardet werden, AML, KYC, da, Compliance. Und das hat dazu geführt, dass faktisch diese Centralized Issued Stablecoins in der Schweiz nicht transferierbar waren, weil du konntest sie nur transferieren als an andere Kunden dieser Bank. Okay. Das ist der Signum DCF ist ein gutes Beispiel hier. Und das hat dazu geführt, dass einfach alle diese Centralized Stablecoin-Projekte gestorben sind. Der Francoin hat das Problem nicht. Der Francoin ist komplett dezentral, ist in der Clear. Es gibt auch Studien hierzu, Legal Studies, die genau das sagen, schau mal, wir haben keinen Touchpoint. Es gibt niemanden, du hast keinen Claim gegen eine Entity. Ja? Du bist im System, du hast einen Dorn im System aufgenommen. Völlig dezentral.
Aber ist das nicht ein Dorn im Auge für die FINMA, also die Finanzmarktaufsicht?
Bis jetzt nicht. Also wir sind sehr pro Regulierung. Ja, wir sind, Lucius ist ja eh auch sehr, sehr stark engagiert in dieser ganzen Thematik. Ich selbst bin da ein bisschen weiter weg, weil ich einfach operativ das mache. Und das hat auch nicht mit Francoin direkt was zu tun, sondern es ist eher die Blockchain Association. Also, du warst zwar auch letzte Woche, glaube ich, ein Treffen in Bern.
Ja, aber ich war nicht
im Parlament, ja. Also es ist sehr, sehr aktiv und es wird auch darauf hingearbeitet, eine gute Regulierung hier zu haben. Ja. Momentan, es gibt, also du kannst es so formulieren, wir sind completely compliant mit sämtlichen Regulatorien, weil es gibt keine, die das betreffen würde.
Wo würdest du denn sagen, wo liegen dann die Risiken vom Francoin? Also das eine haben wir logischerweise gesagt, ist die Systemrisiken, wie es gebaut ist, haben wir vorher adressiert, da gibt es verschiedene Mechanismen. Aber wo siehst du dann effektiv das Risiko? Oder wo gibt es noch Risiken für Leute, die sagen, die jetzt auch zuhören und sagen, klingt alles interessant, spannend, aber es ist immer noch so eine latente, vielleicht, ja, ich weiß nicht so recht, wo sind da wirklich die Risiken, ich habe sie noch nicht hundertprozentig verstanden. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, wo sind wirklich noch Risiken vorhanden oder siehst du keine?
Wir versuchen natürlich ein System zu designen, das positives Risiko-Nutzen-Verhältnis hat. Und wenn du mich jetzt fragen willst, klar, du hast eben einen Smart Contract Risk, ja, aber das kannst du vermeiden, indem du gute Audits machst. Da wurde sehr viel Geld auch investiert, ist alles öffentlich. Das ist immer so ein Risiko, das du mit einbeziehen willst.
Das ist gerade dezentrale Finanzweltrisiken, die Klassiker,
genau, ja,
die es auch gibt.
Du hast einen Liquidity Risk, dass du nicht von deinem ZCF in deine Fiat-Franken kommen könntest. Das Problem ist aber relativ, weil du kannst ja immer dann zurückgehen und faktisch das wieder auflösen und dann kommst du auch wieder raus.
Aber das ist ein guter Punkt. Wie kannst du vielleicht mal diesen ganzen Zyklus ein bisschen beschreiben? Wie du da rein, rauskommst? Du hast gesagt, ihr seid auch Multi-Chain-mäßig mittlerweile unterwegs auf verschiedenen
Chains. Es ist noch nicht live, es wurde gestern geproposed, geht es 2 Wochen, dann geht's live.
Also wahrscheinlich, wenn die Leute das wieder schauen, ist es live, aber da brauchst du auch überall wieder Liquidität, oder? Und das ist ein guter Punkt, wie kommst du rein, wie kommst du raus?
Das Schöne an Krypto ist, dass das sehr frictionless ist. Das heißt, du kannst, wenn du irgendwo nicht rauskommst, kannst du bridgen. Also bridgen kannst du immer. Also du kannst immer, wie vom Multi-Chain-Setup, wie es gebaut ist, du kommst immer von jeder Chain auf die andere. Also da hast du keine Liquiditätsprobleme. Null. Die Frage ist, wo hast du dann Liquidität, um raus in Fiat zu kommen? Weil da muss niemand halt natürlich bereit sein, dir deine Francoin abzukaufen für Fiat. Wir arbeiten hier mit Market Makers, weil es gibt praktisch, es gibt ein Incentive, das zu haben. Also du verdienst damit Geld, wenn du das offerierst.
Also als Market Maker?
Ja.
Wie verdienen die mit...
Spread. Wie Market Maker halt so Geld verdienen.
Also vielleicht kannst du das einfach erklären. Wo ist dieser Preisunterschied? Ist der Spread? Wo entstehen die jetzt?
Oh, das geht ziemlich tief rein.
Ja, also einfach gesagt, so High-Level-mäßig.
Du hast zwei Assets, die bewegen sich verschieden. Ja. Die sind nicht gematcht, weil irgendwo hat es einen größeren Demand als ein Supply. Da gibt es einen Spread. Ja, und dieser Spread nutzt den Market Maker aus, close den und
aber du brauchst ja zwei Plattformen. Also hier zum Beispiel.
Genau, aber das ist ja der Job vom Market.
Genau, aber ich sage zum Beispiel, also Coinbase ist der Bitcoin-Preis bei 100.000 und bei Kraken ist er bei 99.000. Dann hat man hier eine Differenz.
Genau, die man dann kauft faktisch der Market Maker für 99.000 Bitcoin und verkauft sie für 100.000.
Bei Coinbase. Coinbase geht der Preis runter, gleicht es aus.
Und er verdient damit Geld.
Genau. Und wo sind jetzt hier die Market Maker mit dem Frankencoin unterwegs?
An allen Orten eigentlich. Also, der liquideste Teil ist für uns ist Uniswap. Also es ist ein Decent Trust Exchange, da kommst du mit großen Beträgen problemlos in USDT, in Tether und in Ether rein beispielsweise. Und
aber auf Ethereum wahrscheinlich.
Ja, auf Ethereum, genau. Mhm. Du kannst auch raus, wenn du eine OTC Beziehung hast, du kannst in Fiat rausgehen, also du kannst auch in Franken, deine Franken kriegen da draus. Es gibt verschiedene On-Ramps, DFX ist eine, Montpellier ist eine andere.
FX?
DFX, ne.
Ah, DFX, genau. Ja.
Montpellier ist auch eine andere Off-Ramp. Je nachdem, wie groß du bist. Also wenn du klein bist, ist das wahrscheinlich das Beste. Du kriegst auch bei DFX beispielsweise 0% Fees, kommst du raus.
Okay. Also
ein Franken gleich ein Franken.
Die Frage ist, wie viel Liquidität da zur Verfügung steht, oder? Weiß ich nicht.
Genug. Genug, also genug, um alles abzudecken, was im System ist. Weil natürlich wir hinten dran auch die Liquidität, die Deals haben und da die Liquidität zur Verfügung stellen können. Mhm. Also du kommst raus, du kommst problemlos mit großen Tickets auch raus. Wenn du ein Millionen-Ticket hast, dann würde, also wenn du über eine Million moven willst, dann ist am schlauesten, dass du zum Market Maker gehst und dann OTC-Deal machst. Oder kommst du auch raus?
Wer ist der Market, oder wer sind die Market Makers?
Verschiedene. Die kannst du, kriegst du, wenn du die konkrete Frage hast, könnt ihr gerne zu uns kommen, dann stellen wir da die Verknüpfung her.
Okay, perfekt.
du hast das Problem nicht. Du kannst sowieso on-chain, du kannst auch, wenn du willst in Bitcoin reingehen, dann wäre dann wahrscheinlich das Effizienteste wäre hier, du gehst Francoin, CBBTC und dann packst du sie auf Coinbase und nimmst deine Bitcoin raus.
CBBTC, genau, sind die Coinbase Bitcoin.
Ja.
Aber theoretisch, du sagst ZCHF, also Francoin, tauschst du halt über Bitcoin, Ether, USDC, USDT, was auch immer, da kommst du überall über größere Plattformen dann raus.
Genau, da kommst du wirklich problemlos raus.
Aber die Idee ist ja wahrscheinlich, dass ihr den ZCF wahrscheinlich auch bei den größeren Plattformen reinkriegt. Klar, das wäre natürlich das Beste,
aber
oder?
Das ist eine Function of Size, oder? Das ist, wir hätten, also wenn hier die Leute von Kraken zuschauen, Kraken ist, glaube ich, die einzige Plattform, die Fiat Franken hat, nativ, weil sie halt in Liechtenstein das Bankkonto haben. Wir würden sehr gerne Franken auf Kraken listen. Also, we're here.
Was ist mit Swissborg?
Swissborg ist ein bisschen komplizierter. Swissborg ist, wir kennen die Leute sehr, sehr gut, wir arbeiten auch mit ihnen zusammen. Swissborg hat eigentlich faktisch nur Solana bei ihnen integriert.
Das heißt Solana bei ihnen integriert, wo der ZCAF verfügbar ist, oder
ist wie meinst nicht, du? Das ist genau das Problem, weil das ist jetzt, we're still early, oder? Die Bridge-Lösung, die wir brauchen, CCIP, das ist eine Multi-Chain-Lösung, die unterstützt ganz, ganz verschiedene Bridges. Die unterstützt seit einem Monat auch Solana. Ist aber nicht ganz trivial, das System da drauf zu entwickeln, weil Solana eine komplett technisch andere Umgebung ist als EVM-Chains.
Misa.
das ist der einfache Grund. Das heißt, Swissborg Wir sind da mit Engineers dran. Wir selbst haben keine Solana-Engineers in-house. Ja, wir müssen da auf Externe stützen. Es gibt verschiedene Ideen und Projekte, wie wir das machen können, wie wir das auch finanzieren können. Weil das ist,
also das heißt eigentlich, wenn du ein ZCHF hast und du den gerne bei Swissborg verkaufen möchtest, müsstest du über Solana gehen.
Ja.
Ich habe nur Solana bei sich integriert, diesbezüglich.
Fokus ist Solana bei ihnen.
Wirklich?
Machen, ja.
Wusste ich gar nicht.
Okay. Weil UX. Weil sie sagen, alles andere ist zu langsam und für ihre Kundenart ist es.
Okay.
Zum Beispiel die 10 Sekunden Blocktime von Ethereum ist für sie zu langsam.
Okay, vielleicht checke ich jetzt das zu wenig. Vielleicht habe ich da einen Knoten im Kopf, aber du kannst ja schlussendlich sämtliche Tokens an Swissborg schicken. Das muss ja nicht alles über Solana laufen.
Ja, aber schau mal, welche Tokens sie gelistet haben.
Ja gut, du hast Bitcoin, du hast Ether, du hast...
Ja, die müssen sie. Die
ja, logisch,
sie,
genau. Aber, ja,
das sind die zwei, aber sonst...
Aber dann wäre eigentlich das Ethereum-Ökosystem da. Eigentlich.
Ja gut, du kannst von... Ja klar, du kannst es aber nicht direkt machen. Du kannst aus Solana, du kannst rausgehen, kannst ETH kaufen aus Solana und dann die ETH auf Frankcoin tauschen on-chain. Das kannst du problemlos machen. Das ist eine reine Retail-UX-Sache. Dass sie nicht das nativ bei ihnen in der App integrieren möchten.
Muss ich mich mal genau damit auseinandersetzen. Okay, bin ich jetzt nicht gerade fit drin, muss ich mir genau anschauen. Okay, aber das heißt, ihr seid jetzt auch dran, Ziel, Kooperation mit größeren Plattformen logischerweise. Genau. Dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe diesen ZCOF, ich will den jetzt halt an Börse XY schicken, weil ich echte Schweizer Franken auf meinen Raiffeisen, Schweizer Franken, Postfinance, Konto schicken möchte.
Genau.
Ansonsten ist man logischerweise mit dem Hardware-Wallet unterwegs. Komplett dezentral, oder? Wie gesagt, Frankencoin.
Ja, und also du brauchst auch nicht mehr. Also beispielsweise mit Mobellera kannst du ja deine QR-Rechnung bezahlen.
Ja, ich kenne die Plattform zu wenig. Also du kannst, ich du kannst weiß, dass sie gibt, aber...
Bei uns, du brauchst kein Bankkonto mehr. Du kannst, ich habe im täglichen Gebrauch Gnosis Pay.
Mhm.
Wenn ich im Laden etwas kaufe, kaufe ich das auch mit Krypto.
Mhm. Wohin wollt ihr denn den Frankencoin entwickeln? Oder gibt es überhaupt noch was? Oder sagt ihr, nee, so wie wir jetzt aufgestellt sind, das ist eigentlich der Case? Oder wo entwickelt sich das Ganze hin?
Also es gibt ganz viele Ideen, was man noch machen könnte. Es ist eigentlich gehen beide in, es ist alles zwei Richtungen, ja. Was wir am Schauen sind. Einerseits ist Scaling. Ja, wie macht man die Plattform 100 Millionen, eine Milliarde groß? Weil wir glauben, der Need ist da. Mhm. Also es gibt ein Bedürfnis, diesen dezentralen Franken zu haben.
Mhm.
Es muss einfach ein System sein, dass das profitabel macht, dass man das so skaliert, dass man schnell skalieren kann. Und der zweite Teil, das spielt damit rein, ist Kapitaleffizienz. Wo kann man das System so weiterentwickeln? Und das ist schon super spannend, weil der Frankencoin, was den eigentlich unterscheidet, technisch gesehen von dem MakerDAO oder Liquity, ist, dass es ein Self-Contained Liquidation Mechanism ist. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was das heißt, aber du benötigst keine externen Preisinformationen. Und das erlaubt dir wiederum, dass du eine größere Bandbreite an Collaterals aufnehmen kannst. Beispielsweise könntest du Tokenized Real World Assets, ist ja auch ein anderes großes Thema, also Tokenized Equity oder Tokenized Real Estate als Collateral hinterlegen. Und dann hast du natürlich viel, viel größere Masse, wo du skalieren kannst damit.
Das ist genau das Problem, was die es nicht verstehen in diesem ganzen DeFi-Ökosystem, wie du dich gesagt hast, da gibt's irgendwoher müssen Preise kommen.
Ja.
Und das sind die sogenannten Oracles, also die Wahrheiten quasi, die diese Informationen liefern. Und die sind mal besser, mal schlechter. Chainlink ist ja genau ein Projekt, das sehr, sehr stark oder die Hauptinfrastruktur ist eigentlich für solche Informationen.
Genau.
Und ihr sagt, wenn diese Information natürlich nicht geliefert wird oder nicht korrekt ist,
kannst du es nicht benutzen.
Kannst du es nicht benutzen oder es löst kurzfristig Chaos aus, ja, auf einer Plattform, in einem System. Und ihr sagt jetzt, Frankencoin ist komplett losgelöst von diesem Mechanismus. Mhm. Man braucht kein Chainlink, man braucht kein Oracles, um das System aufrechtzuerhalten.
Genau.
Eben, aber das wäre jetzt genau, das glaube ich, die PhD-Arbeit von...
Das ist genau die PhD-Arbeit. Das ist super spannend. Geht tief. Einfach gesagt, ist das System langsam anstatt schnell.
Ja.
Und darum geht das.
Ja.
Und
ich würde sagen, wir lassen es mal dabei. Ja. Ansonsten kann man die PhD-Arbeit lesen, aber ja, anderes Thema. Wie siehst du so langsam zum Abschluss zu kommen, wie siehst du per se, also es sind zwei Fragen jetzt, aber ich nehme mal die erste. Wie siehst du generell das Thema Mika? Mhm. Oder viele haben da auch Angst und immer wieder so, ah, oh, nee, USDT und was bedeutet jetzt das? Überregulierung in also Markets in Crypto Assets, Mika, ja. Die Regulierung für den EU-Raum, immer mehr Überwachung, wie gehe ich da raus? Wie siehst du diese Themen per se? Was macht das mit dir?
Also ich glaube, ich habe schon gesagt, ich bin nicht ein großer Fan von, also persönlich jetzt nicht Frank, also ich bin nicht ein großer Fan von, wie die EU-Regulierungen erstellt und macht. Ich finde, das ist ein kompletter Overreach und nicht, also gerade verglichen mit der Schweiz, wenn du zum Beispiel das DLT-Gesetz anschaust, das ist ein elegantes Gesetz.
Ja. Das Blockchain-Gesetz quasi, genau. Für die Schweizer.
Mika ist nicht elegant, sondern das sind einfach diverse Partikel. Aber das ist so, funktioniert die EU. Ja, du hast extrem viele Partikularinteressen, du hast diverse Länder, die damit reinschreiben und mitarbeiten. Ja. Das ist ein systemisches Problem der Europäischen Union. Das hat nichts mit Mika per se zu tun. Grundsätzliche Regulierung ist wichtig und ist gut. Die Frage ist, wie ist sie ausgestaltet? Und was Blockchain ein bisschen speziell macht, und wir haben das schon gesehen über die letzten 10, 15 Jahre, ist, dass es ist global. Das heißt, lokale Regulierungen, die nicht koordiniert sind und die dann vor allem auch noch so ein bisschen schützen, also so diese eigenen Interessen schützen wollen gegenüber den Gesamtinteressen, haben einen schweren Stand, weil du gehst einfach woanders hin. Du kannst nicht eine dezentrale Technologie kontrollieren mit einem zentralisierten Ansatz.
Ja, aber wie siehst du denn das Thema vom ZTAF in dieser Mika?
Wir sind Mika-compliant. Once again, same thing. Ja, wir sind komplett Mika-compliant.
Wieso?
Weil wir dezentral sind.
Ist das ein Argument?
Das ist ein Argument. Es gibt keinen Issuer. Es gibt keine Entity. Also
das ist eigentlich eine Lücke in der Mika-Regel.
Nein, es ist nicht, also bei rechtlichen Sachen ist immer eine große Frage, what is under my jurisdiction? Ja? Was überhaupt betrifft meinen Rechtsbereich? Mhm. Und wenn du kein Issuer hast, was willst du regulieren? Also was willst du Software? Also was willst du den Einzelnen, der den ZCF hält, regulieren?
Gut, sie könnten ja einfach.
Sie haben versucht, dass auch self-hosted Wallets, wie sie genau. Die nennen,
das ist ja unhosted Wallet.
Das ist ja kracht gescheitert. Das ist.
Aber sie können ja theoretisch sagen, okay, ZCF ist jetzt, wie gesagt, ein dezentrales Protokoll, ein dezentrales Projekt. Das lassen wir einfach nicht so. Einfach, das ist die Begründung.
Und wie wollen Sie es verhindern?
Ja gut, schlussendlich sind es ja die zentralen Börsen wie Kraken, Coinbase, Bison, Bitpanda, die schlussendlich einfach den ZCF nicht listen dürfen. Ja.
Ja.
Ja, das ist für einige, also für mich ist es kein Problem, aber für einige ist es ein Problem. Ja. Ja, aber das ist für einige ein Problem. Aber ich sehe schon, okay, man muss dann logischerweise in diese dezentrale Finanzwelt rein. Das können halt also auch nicht alle. Oder wollen nicht alle.
Zu was es führt, ist ein Wettbewerbsnachteil, für wenn du in der EU bist. Du kannst einfach eine Börse machen. Binance.
Logisch. Nee, ich sehe es mir aus Anwendersicht, oder, dass viele Leute immer noch Probleme haben, halt hier in der dezentralen Finanzwelt mit den Wallets etc. unterwegs zu sein. Das ist also so ein bisschen die Benutzerfreundlichkeit, die dann einige Leute Probleme damit haben. Mhm. Oder die sagen halt, nee, ich mache trotzdem noch alles mit den zentralen Börsen, ja. Schickt alles hin und ich will da auscashen. Und dann würde ich gerne auscashen, nicht in Dollar-Stablecoin, sondern halt in Euro- oder Schweizer-Franken-Stablecoin, um eben die Kaufkraft besser zu schützen, als in einem abschmierenden US-Dollar zu sein. Ja. Und da ist natürlich dann die Grenze oder das Problem, dass dann Mika sagen könnte, theoretisch, hey, den dürft ihr nicht listen, eben aufgrund XYZ, weil er dezentral ist und so weiter. Und dann können die Leute trotzdem nicht davon profitieren.
Also ganz konkret, ich bin kein EU-Rechtler. Also aber es gibt auch hierzu eine, die ist auch online geschaltet, gibt es eine Analyse zu, von Anwälten in Deutschland, in der EU. Die sagen, nee, das Ganze ist Mika-compliant. Also das geht. Du hast als Frankcoin eigentlich keine Hinderungsgründe, auf einer europäischen regulierten Exchange gelistet zu werden.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass ihr das ziemlich bald mal hinkriegt.
Das selbe Argument mit Bitcoin und Ethereum, ja? Die sind auch nicht reguliert.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Gut, eben, das andere geht dann in dieses Stablecoin-Thema rein, oder? Weil es dann Stablecoin
ist. Aber Mika unterscheidet, glaube ich, nicht bezüglich von dezentralen, es gibt, glaube ich, sogar diese Ausnahme von dezentralen Protokollen.
Ja, kann sein. Ich bin da auch zu wenig tief.
Wo eben Bitcoin und Ethereum runterfällt. Ja. Es muss halt wirklich dezentral sein. Ja. Du hast keinen centralized issue.
Das ist ein guter Punkt. Also das heißt, so also zusammengefasst, du würdest auch den Leuten ganz klar sagen, schaut euch mal das System an. ZZF macht Sinn im Sinne von, dass man nicht in US-Dollar-Stablecoins Gewinne realisieren sollte.
Genau, also außer ihr wollt Geld verlieren. Also wenn ihr gerne 10, 15, also die Forward Rate ist jetzt minus 5%, glaube ich, momentan. Also der Markt sagt, der Dollar wird weiter 5% gegen den Franken verlieren in den nächsten 12 Monaten. Mhm. Wenn euch das egal ist, könnt ihr gerne einen Dollar halten.
Ja. Ja. Spannend, ja, genau, muss jeder selber wissen. So, ich glaube, wenn ich hier mal auf die Uhr gucke, wir sind schon über eine Stunde definitiv durch, war super schnell gegangen. Ich glaube, ich könnte noch 1000 weitere Fragen stellen. Also wie gesagt, lasst uns auch mal in den Kommentaren wissen, welche Fragen ihr habt. Vielleicht können wir das dann mal wiederholen, dann sehr nehmen wir gerne die auf. Wo findet man euch, wo findet man mehr Informationen, wo findet man den Merch?
Du hast ja genau, also Merch, ja. Merch gibt's online. Merch gibt's auf merch.frankencoin.com. Kannst du vielleicht doch einen Link rein?
Ja, ich werde dann alles in den Show Notes.
Ich mach euch gerne einen Code. Das heißt, die ersten 10, die was bestellen, kriegen 20%. Oh, nee, nicht 20%, 20 Franken Guthaben.
Okay.
Für Merch, ja. Die Infos findet ihr alle auf frankencoin.com. Da ist auch zum Beispiel der Link drauf auf unsere Telegram-Gruppe. Es gibt eine sehr, sehr aktive Community, die ist. Ich weiß nicht, wie tief, also wie die Bitcoin-Community sind, aber das ist eine sehr gesittete Community. Also es sind spannende Leute drin, spannende Fragen, wenig Wen Lambo, wenig Wen Moon. Sehr schön schweizerisch. Und ja, ihr könnt, ein Kommentar. Wenn ihr in der Schweiz seid, im Spar, in der Schweiz kannst du überall mit Frankencoin bezahlen. Beispielsweise. Ja. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt.
Genau. Wir haben hier einen in Schindellegi. Der wurde vor, glaube ich, 2 Wochen oder so, wurde der geonboardet, habe ich gesehen.
Sehr cool. Sehr, sehr
genau.
Cool.
Also, testet das aus. Ja, und wie gesagt, lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Fragen ihr weiterhin habt. Mhm. Dann nehmen wir das gerne auf und dann vielleicht sehen wir uns dann bald wieder mal.
Ja, super. Hey, danke.
Danke vielmals für deine Zeit. War super spannend.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.